Spannend wird gelacht, besonders in Berlin. Jetzt überspringe ich was, denn die Deutschen haben immer weniger Grund zum Lachen. Oder glauben das zumindest. Jedenfalls lachen sie im Durchschnitt nur noch 6 Minuten am Tag. 1950 waren das noch 18 Minuten täglich. Dabei wäre diese doch so hilfreich, rein medizinisch gesehen. Lachforscher weisen darauf hin, dass ein spontaner Heiterkeitsausbruch dem gesamten Organismus gut tue. Dabei werde das Immunsystem aktiviert, die Durchblutung verbessert und der Stoffwechsel sei angeregt. Doch bei aller Lacheuphorie gibt es auch einen Wermutstropfen, nämlich das Lachen muss echt sein. Da habe ich gedacht, predige ich heute Morgen über die Waffe der Freude. Und zwar möchte ich nicht einfach nur über das Lachen predigen, lass uns mal wieder lachen und wir machen irgendwelche Witze hier, sondern ich glaube, dass Lachen oder die Freude, besser gesagt, eine Waffe ist oder eine von den Waffen ist, die Gott uns in die Hand gibt, um siegreich in diesem Leben bestehen zu können. In der Vorbereitung für den Gottesdienst habe ich einige von euch gesehen, wie sie ihr Land, das Gott ihnen gegeben hat, nicht mehr bestellen. Jeder von uns hat ein Stück Land von Gott gekriegt. Ich spreche mal in diesem Bild einen Bereich der Verantwortung. Kleiner oder größer, aber jeder von uns hat von Gott ein Stück Land der Verantwortung bekommen. Was ist dein Land? Was ist dein Bereich der Verantwortung? Was hat Gott dir gegeben? Und dieses Land, das Gott uns gegeben hat, ist ein Land, das er schon erlöst hat, wo er sagt, es ist mein Land, aber ich gebe es dir. Oftmals ist dieses Land noch besetzt von anderen Mächten und Kräften und es ist noch nicht in dieser Fruchtbarkeit, in der es sein könnte und auch sollte unter Gott. Nur der Herr macht es nicht für dich, sondern er macht es durch dich. Und er stellt dich hinein in deinen Bereich, in dein Land der Verantwortlichkeit und sagt, bebaue es, pflüge es, bring Frucht hervor in diesem Land zur Ehre Gottes. Denn die Erlösung Jesu Christi hat es wieder möglich gemacht, dass wir unser Land wieder fruchtbar machen können und dass wir Freude haben können an der Frucht unseres Landes. Kennst du das Land deiner Verantwortung? Manchmal wächst es auch, nimmt es zu. Wenn wir im Kleinen treu sind, sagt der Herr, dann werde ich euch über mehr setzen. Ihr kriegt mehr Verantwortung. Aber kennst du dein Stück Land? Kennst du das Land, das der Herr dir gegeben hat, worüber du Verantwortung trägst? Und nimmst du Verantwortung? Und ich habe gesehen in diesem Bild, wie der Herr mir gezeigt hat, wie einige von euch, die haben das Land wirklich bebaut. Und es ist schon eine ganze Menge an guter Frucht da. Schon viel gewachsen und gereift und ihr habt euch daran gefreut. Und dann sah ich aber, dass bei einigen es so war, dass ein Teil des Landes fing schon wieder an zu verwüsten. Also die Fruchtbarkeit ging zurück und Sand war an dieser Stelle, wo eigentlich gute, fruchtbare Erde sein könnte. Und ich sah auch bei anderen, wie sozusagen Vögel über das Land flogen und sich niederließen auf den Bäumen und die Frucht wegpickten, die noch gar nicht ganz reif war. Die Bibel spricht da manchmal auch von den kleinen Füchsen, die in den Weinbergen umhergehen und die Frucht wegfressen. Und zwar die Frucht, die noch am Ausreifen ist, kurz bevor sie reif wird und geerntet werden könnte, kommen die kleinen Füchse und schnappen es weg. Und es ist manchmal so in unserem Leben, dass etwas am Ausreifen ist, es wäre jetzt soweit, jetzt könnte ich Erfolg haben, jetzt könnte ich ernten, jetzt könnte ich von dem, was ich investiert habe im Namen Gottes, einen Return haben. Return on Invest heißt das in der Wirtschaftssprache. Von dem, was wir hinein investiert haben, kriege ich jetzt wieder was zurück. Und kurz vorher wird es wie zerpflückt, wie weggeklaut, gefressen, genommen und es ist keine Fruchtbarkeit. Wir haben die Ernte nicht, die wir eigentlich haben könnten und auch haben dürften von Gott her. Und ich habe mich gefragt, Herr, warum ist es bei manchen so in diesem Land? Und dann sah ich, dass diejenigen, die das Land besitzen, die im Namen Jesu das Land verwalten, dass sie in Gestrüpp verfangen waren. Sie waren wie außer Gefecht gesetzt. Und sagt, wie kann das sein, Herr? Das ist doch Ihr Land. Und sagt, manche haben sich gefangen nehmen lassen von Angst, von Sorgen, von Beleidigtsein und von allen möglichen solchen Haltungen, die wie ein Gestrüpp sich um sie herum aufgebaut hat und ein Gestrüpp sich aufgebaut hat, sodass sie nicht in dieser Freiheit, in dieser Kraft ihr Land weiter bebauen können, sondern sind in diesen Dingen gefangen. Und manche schreien auch, hilf mir Herr. Die gute Botschaft ist, Jesus kommt zu dir ins Gestrüpp. Das ist bei unserem Herrn Jesus so. Da sagen wir jetzt, guck mal, wie du wieder rauskommst. Ja, die Suppe, die du dir eingebrockt hast, kannst du gefälligst auch selbst auslöffeln. Nein, die Liebe Gottes ist so, dass er zu uns in den Schlamm kommt, dass er zu uns in das Irdische kommt, dass er zu uns in unsere Sorgen, in unsere Bedrängnisse, in unsere Krankheiten, in unseren Sündhaftigkeiten, er kommt mitten hinein und hat keine Angst davor, er kommt zu dir. Nur, er wird dich nicht befreien ohne dich, sondern er wird mit dir die Freiheit erobern. Er wird dir Waffen in die Hand geben, er wird dich befähigen, er wird seine Vollmacht und seine Kraft dir zur Verfügung stellen, damit du in Freiheit gehen kannst und wieder dein Land bebauen kannst und wieder Herrschaft nehmen kannst über dem, was Gott dir gegeben hat. Wieder anfangen zu regieren. Regiert über eure Kinder, im positiven Sinne meine ich das jetzt, im Bereich eurer Finanzen, im Bereich eurer beruflichen Situation, wo immer Gott dich hineingestellt hat, fangt an zu regieren über das Land, das Gott der Herr euch gegeben hat. Aber dazu müsst ihr aufbrechen wieder aus falschen Haltungen, wie immer die gekommen sind. Und deshalb spreche ich über dieses Thema, weil die Bibel sagt uns im 2. Korinther Kapitel 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, im Vers 4, sondern diese Waffen sind mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wo sind die falschen Haltungen? Wo sind die Dinge, die uns gefangen nehmen? Hier, in unseren Gedanken. Falsche Gedankengebäude, die uns hindern, das zu leben und zu tun, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Und die Waffen, die Gott uns in die Hand gibt, sind von der Gestalt, dass sie mächtig sind, diese Gedankengebäude, diese Mentalitäten, die teilweise wir selbst aufgebaut haben und teilweise wir in uns aufgenommen haben, weil wir Teil einer Kultur sind, einer Generation, einer Prägung. Diese Gedankengebäude werden zerstört durch die Waffen, die Gott uns in die Hand gibt. Sodass wir in die Freiheit des Christus kommen und dass wir wieder leben können, denken können, wie es uns eigentlich als Geschöpfe Gottes entspricht. Und wenn wir das mal erfassen, das ist solch eine großartige Botschaft, dass Jesus Christus uns ermöglicht, wieder unser Denken in die Freiheit zu bringen, dass wir wieder denken können gemäß dem Schöpfer. Gemäß dem Ebenbild Gottes, das er in uns hineingelegt hat. Dass wir wieder in die Freiheit des Denkens kommen. Und deshalb, weil wir anders denken, können wir Situationen auch wieder anders anpacken. Und wir sind nicht begrenzt auf unsere natürlichen Wahrnehmungen. So eine Waffe, die Gott uns in die Hand gibt, ist die Freude. Wenn wir an geistliche Waffen denken, denken wir meistens an Epheserbrief, Kapitel 6, ja, die Waffenrüstung. Und die kennen wir dann, Gerechtigkeit und Wahrheit und all diese Dinge, die da drin sind. Das ist richtig, aber es gibt eine ganze Menge mehr Waffen, die geistlicher Natur sind, eben von der Art, dass wenn wir sie anwenden, diese Gedankengebäude, diese Mentalitäten, diese Festlegungen in sich zusammenfallen und eine neue Freiheit entsteht. Und dazu gehört auch die Waffe der Freude. Bevor ich in das Thema reingehe, noch eine kleine Geschichte. Ich habe Anfang des Jahres einen jungen Mann beraten, der ist historischer Schwertkämpfer. So was gibt's. Also das sind die, die bei Mittelaltermärkten dann auftreten und mit ihrem Schwert und Rüstung und so weiter Schaukämpfe machen. Und er hat sich vor 2-3 Jahren zu Jesus bekehrt, sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt und sagt, ich möchte mit all dem, was ich bin und habe, dem Herrn dienen. Und das ist immer gut, wenn wir das sagen. Dann kommen wir wieder hinein in die Schöpfungsordnung. Und dann kam er und sagt, Michael, kannst du mir helfen? Ich bin ein historischer Schwertkämpfer, wie kann ich hier selbstständig werden, also mein Geld damit verdienen und dem Herrn dienen? Sagte ich, oh, Backe, sowas habe ich noch nicht gehabt. Keine Ahnung. Dann habe ich gefragt, ja, sag mal, wie viele Leute gibt es in Deutschland überhaupt, die sich für das historische Schwertkämpfen interessieren? Dann sagt er so ungefähr 30.000. Dann sagte ich, oh je, das ist kein Markt, damit kannst du nicht überleben. Und dann fingen wir an, uns zu unterhalten, und er hat mir dann begeistert, natürlich leidenschaftlich, über das historische Schwert, das ist ja nicht irgendein Schwert, das historische Schwert, kundgetan, was man mit diesem Schwert alles tun kann. Und es war interessant, weil er sagte zum Beispiel, der Schwertkampf erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Aha, wer also den Schwertkampf übt, der wird konzentrierter. Und jetzt dachte ich an all die ADS-Kinder. Und dachte an all die Probleme, die die Lehrer haben, ja, mit undisziplinierten Kindern, unkonzentriert. Da dachte ich, wow, was für ein Markt. Und sagen, das hört sich interessant an. Schwertkampf für Kinder, gut. Was kann man denn noch so machen mit dem Schwert? Er sagte, Schwertkampf fördert die Kommunikationsfähigkeit. Warum? Weil man muss sich in den Gegner hineinversetzen können. Eigentlich muss man schon parieren, bevor der Gegner seinen Schlag ausübt. Man muss also wissen, was wird der Gegner als nächstes tun, und dementsprechend züge ich dann meine Waffe. Da dachte ich, Kommunikationsförderung, da dachte ich an all die Eheprobleme, die es gibt. Wenn die Paare sich verstehen würden, was für eine Welt wäre das? Mann und Frau, wenn die sich verstehen, das ist grandios. Und wenn der Schwertkampf das fördert, dann lasst uns doch Ehekurse machen im Schwertkampf. Dann habe ich gesagt, Junge, du hast einen Markt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kann ich dem Herrn dienen damit? Und dann hat er mir gesagt, weißt du was, Michael, ich kann mit dem Schwert all das erreichen, was all die östlichen Kampfsportarten versuchen zu tun. Aber bei all den östlichen Kampfsportarten ist in der Regel immer auch eine andere Religion, eine andere Ideologie, ein anderer Geist mit drin. Und die Kinder werden geschickt in diese Kampfsportvereine und Einübungen, um Konzentrationsfähigkeit zu lernen und so weiter und so fort. Aber sie kriegen damit auch eine andere Religion, eine andere Ideologie, einen anderen Geist mitgeliefert. Und sagt, ich kann das alles auch tun mit dem historischen Schwert, und ich kann den Kindern das Wort Gottes beibringen, während sie mit dem Schwert üben. Am Anfang haben sie das Holzschwert natürlich. Und da dachte ich so bei mir, siehst du, das kann sein, du hast eine Waffe, hängst sie zu Hause an die Wand und weißt gar nicht, für was sie gut ist. Und du greifst dann nach anderen Mitteln, die dir irgendwo angeboten werden, auch wie hier übrigens in dem Lachtag, das kommt vom indischen Yogi. Ja, von einem Inder hat das Ganze entwickelt. Und unsere Waffe hängt irgendwo an der Wand. Wir kommen in Situationen, wo man sagt, wir bräuchten wieder mehr Freude. Das würde uns gut tun. Dann wäre unser Gesundheitssystem wäre entlastet. Wenn wir wieder mehr Freude hätten. Ja, also das ist ja klar, die Hälfte. Früher haben sie, wie viel war es, 18 Minuten gelacht. Heute nur noch, was habe ich gesagt, 6 Minuten. Ein Drittel, kein Wunder, steigen die Gesundheitskosten um 2/3. Jetzt haben wir aber hier eine Waffe hängen in der Wand. Das Wort Gottes zeigt uns geistliche Waffen auf, die mächtig sind. Aber wir wissen gar nicht, vielleicht, dass wir sie haben. Und B, wie man sie anwendet. Und weil wir es nicht wissen, greifen wir dann auf irgendwelche andere Lockvögel zurück, die uns irgendwas anbieten, wo scheinbar die gleiche Wirkung haben, anstatt dass wir mit den geistlichen Waffen umgehen. So, deshalb heute die Waffe der Freude. Und zwar ist die Waffe der Freude uns speziell dafür gegeben, für Situationen, wenn hohe Anforderungen unsere Seele zu ersticken drohen. Also in Situationen, wenn wir eigentlich überfordert sind, wenn es uns zu viel geworden ist. In solchen Situationen gibt uns Gott, oder für diese Situationen gibt uns Gott die Freude, die Waffe der Freude in die Hand. Nun ist mir klar, die meisten, so relaxed wie ihr da sitzt, haben keine Überforderung und keine hohe Anforderung. Von daher ist es rein prophylaktisch zu betrachten, die Predigt. Wenn ihr irgendwann mal überfordert seid, dann vergesst nicht, es gibt eine Waffe. Die könntet ihr dann anwenden. Wie komme ich da drauf? Ich komme daraus zunächst mal aus einer Geschichte im Alten Testament. wo diese Waffe in Anwendung gebracht wurde. Und dann habe ich, als ich es studiert habe, festgestellt, wie häufig im Alten und Neuen Testament diese Waffe der Freude in Anwendung gebracht wurde. Ich war selbst völlig erstaunt darüber. Das Erste, wo mir es aufgefallen ist, ist die Geschichte, als das Volk Israel zurückgekehrt war, nach 70-jähriger Gefangenschaft in Babylon, zurückgekehrt war nach Eretz Israel. Wieder zurück ins Land, das der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben hat und das sie nicht mehr besessen hatten, das sie nicht mehr fruchtbar gemacht hatten, wo es zerfallen war, Jerusalem war zerbrochen. Und ihr wisst, der Nehemia, der war darüber leidenschaftlich und sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass das die Stadt Gottes so da niederliegt. Leute, Veränderung fängt immer an mit einer Not, mit einem Leiden. Ja? Wer kein Leiden hat über eine Situation, wird nichts wirklich verändern. Du musst einen Schmerz haben darüber, sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann so nicht bleiben. Es ist unmöglich, da muss sich was verändern. Wenn dieses Leiden, dieser Schmerz nicht irgendwo in uns ist, dann glaube ich nicht, dass du irgendwas in deinem Leben verändern wirst. So, Halleluja für den Schmerz. Das ist für manche vielleicht schwierig jetzt zu sagen, aber es ist wirklich so. Halleluja für den Schmerz. Denn im Schmerz offenbart sich auch der Herr. Der Herr offenbart sich im Leiden. Gott ist groß genug, auch in die Bereiche unseres Leidens zu kommen. Gott sei Dank haben wir einen Gott, der alle Bereiche des Lebens erfüllt mit seiner Gegenwart. Auch den Schmerz. Und Gott fängt oft mit uns an, einen Veränderungsprozess im Schmerz, wenn Leiden anfängt. So Nehemia hatte diesen Schmerz, dieses Leiden, das kann so nicht bleiben. Und er machte sich auf den Weg, betete, hörte den Herrn, hatte eine Strategie, Jerusalem wieder aufzubauen und er sammelte einige aus dem Volke Israel und sagt, lasst uns wieder zurückkehren und das Land wieder aufbauen, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat. Mua, toll. Und sie sagen, jawohl, lasst uns aufstehen und bauen. Motivierender Prediger, Nehemia, wenn du vom Herrn etwas empfangen hast und wenn diese Leidenschaft in dir da ist, dann kannst du andere auch begeistern. Wenn du selbst nicht begeistert bist, kannst du nicht begeistern. So, Nehemia war aber begeistert, erfüllt, im wahrsten Sinn des Wortes begeistert, vom Geist Gottes bewegt. Und er predigte das Wort Gottes und dies Volk, einige vom Volk Israel sammelten sich um ihn und sie kehrten zurück und fingen an, die Stadt wieder aufzubauen. Und sie hatten einiges hingekriegt. Das war gar nicht so einfach, wie sie sich am Anfang gedacht haben. Das ist immer so, wenn wir predigen, hört sich das immer einfacher an, als es dann im wirklichen Leben ist. Das habt ihr schon gemerkt, ihr seid lang genug unter Predigten gesessen. Es ist motivierend und glaubensstärkend, so soll es sein. Wenn es dann um die Sache geht, wenn es sagt, so jetzt müssen wir es anpacken, tun, dann merken wir, es ist auch ein bisschen schwieriger. Und so war es da auch. Es kamen noch all die Anfeindungen dazu. Da gab es Völker um sie herum, die gar nicht mit einverstanden waren, dass sie Jerusalem wieder aufbauten. Und sie fingen an dagegen zu kämpfen. So musste das Volk Israel lernen, mit der einen Hand aufzubauen, mit der Kelle, mit der anderen Hand führten sie das Schwert und mussten sich verteidigen. Es war ziemlich herausfordernd. Und eines Tages, als sie jetzt schon einiges hingekriegt hatten, und sie hatten eine schwere Zeit, aber Gott war mit ihnen und sie hatten einiges schon gebaut, die Mauer und die Häuser und jetzt waren sie dabei, die Weinberge aufzubauen. Und dann eines Tages holten sie die alten Schriftrollen der Tora hervor. Das Wort Gottes. Und Esra, der Priester, versammelte das Volk auf dem Marktplatz und er las den ganzen Tag das Wort Gottes. Die Leviten streuten sich unter das Volk und lasen den Leuten die Leviten. Daher kommt das. Das heißt, die haben den Leuten beigebracht und erzählt, was das Wort Gottes bedeutet. So war das. Ist übrigens auch Nebengedanke, das ist auch die Aufgabe von uns, die Gott das sein Wort anvertraut hat, dass wir unter dem Volk sind. Das, was wir heute Morgen tun, das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir unter den Menschen sind und ihnen dort auslegen, was das Wort Gottes für diese Situation sagt. Ja? Nebengedanke. Ich darf meine Spur nicht verlieren. Sie lasen das Wort Gottes, hörten das Wort Gottes und als sie am Abend den ganzen Tag Wort Gottes gehört hatten, dann lesen wir, sie weinten bitterlich. Nun ist klar, das Wort Gottes bewegt einen und du bist berührt und bewegt, wenn das Wort Gottes dich anspricht. Es tut da was da drin. Aber es war nicht ein Weinen nur von, wow, was der Herr uns alles zu sagen hat, sondern es war ein schmerzvolles Weinen, weil sie plötzlich sahen, wie weit weg sie vom Wort Gottes waren. Sie schauten ihren Lebensstil an und sie hörten nun das Wort Gottes und sie sahen die Differenz zwischen den beiden. Und sie merkten mit einem Mal, wie viel sie noch zu verändern hatten in ihrem Leben. Wenn wir dem Wort Gottes gemäß leben wollen, dann müssen wir so viele Dinge in unserem Leben noch verändern. Und jetzt kam das Gefühl völliger Überforderung. Ich denke, wir können das nachempfinden. Kinder zu erziehen ist ja schon eine ziemliche Herausforderung. Jetzt aber noch die Kinder zu erziehen in der Furcht des Herrn. Schwierig. Ehe zu leben ist nicht so einfach. Single zu sein ist auch nicht einfach. Kierkegaard hat mal gesagt, bist du verheiratet, ist nichts. Bist du nicht verheiratet, ist auch nichts. So, was immer du machst, ist schwierig. Jetzt aber Single sein oder verheiratet sein im Sinne Gottes zu leben, ist nochmal eine Latte höher. Berufsalltag, ein guter Kollege zu sein, ist schon schwierig. Den Chef zu ehren, ist schon schwierig. Jetzt sagt die Bibel aber, liebet eure Feinde. Latte liegt höher. Und so geht es fort. Das heißt, du hörst das Wort Gottes und sagst, oh Backe, wie soll das alles gehen? Jetzt muss ich so viel Steuer zahlen, jetzt soll ich auch noch den Zehnten zahlen. Keine Reaktion in der Gemeinde. Ich weiß, ihr seid da schon alle völlig gesättigt drin, versteht es. Aber ich will euch nur ein bisschen aufzeigen, was ihr so hinter euch habt. Ja, schon, so eine Veränderung des Lebens. Ja. So hohes Anforderungsprofil. Und sie hörten seit Jahren hörten sie wieder das Wort Gottes und merken plötzlich, du liebe Zeit, was müssen wir noch alles verändern? Und sie waren völlig überfordert. Und deshalb weinten sie bitterlich. Und Nehemia zückt die Waffe der Freude. Genau hier sagt er nicht, ja gut, kann ich nichts dafür. Macht das Wort Gottes, dann werdet ihr leben. Ja, jetzt guckt, wie ihr es zurechtkriegt. Hättet ihr es früher getan, dann wärt ihr heute nicht an dieser Situation. Jetzt müsst ihr halt nachholen, nachsitzen. Nichts dergleichen, sondern er sagte, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es war nicht nur eine Predigt, sondern das war Praxis. Er sagte, eine Woche lang feiern. Fette Speise, also so richtig feiern. Versteht ihr das nicht so? Lasst uns ein bisschen feiern. Ja, ein bisschen religiös fröhlich sein, sondern richtig, es ging zur Sache. Fette Speisen, trinken, lachen, fröhlich sein, 7 Tage. Denn sie hatten vergessen die Feste des Herrn. Das waren die Ordnungen Gottes, das sollten sie an jedes Jahr machen. Und sie haben es jahrelang vergessen. Und jetzt sagt Nehemia, jetzt wird es Zeit, dass wir wieder gemäß den Handlungen unseres Gottes unser Leben führen. Und er sagt, eine Woche feiern. Und da seht ihr mal, wie überfordert die sein mussten. Ja. Eine Woche brauchte es, diese geistliche Waffe der Freude in Anwendung zu bringen, bis sie wieder hochkamen, Kraft hatten und sagen, okay, jetzt packen wir es an, unser Leben zu verändern. So, da ist mein Ausgangspunkt. Wie reagierst du auf hohe Anforderungen? Wir kommen gleich zurück zur Waffe der Freude. Aber vielleicht mal hineinsprechen, abholend dich. Wie reagierst du, wenn hohe Anforderungen auf dein Leben, auf deine Familie, deinen Berufsalltag, deinen Finanzalltag, deine Beziehungen und so weiter kommen? Wie reagierst du? In meiner Erfahrung ist es oft so, dass Leute mit Anstrengung reagieren. Das ist der Deutsche. Ja, jetzt wird erstmal kräftig in die Hände gespuckt und wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, so, das kriegen wir schon hin. Nur Ärmeln hochkrempeln, da müssen wir halt noch mehr arbeiten, noch mehr uns einsetzen, noch eins obendrauf geben. Und wir reagieren mit Leistung. Mehr Leistung, wenn hohe Anforderungen an uns herangetragen werden. Das ist manchmal richtig. Oftmals aber ermattet es noch mehr und ist kopflos. Es ist eine Festung, es ist ein Gedankengebäude. Es ist oft die einzige Lösung, die wir noch haben. Es ist aber nicht unbedingt Gottes Lösung. Denkt an den älteren Sohn im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Tag und Nacht habe ich für dich gearbeitet und jetzt kommt der Jüngere heim, du schlachtest das Kalb, gemästete Kalb für ihn und der feiert, obwohl er gar nichts getan hat. Er hat nichts verstanden, der ältere Bruder, vom Charakter Gottes und sagt, du hättest mit deinen Freunden immer feiern können. Es ist nicht immer mit Leistung. Es ist nicht immer durch Arbeit, dass wir vorankommen. Es ist manchmal auch, dass wir durch Feiern vorankommen. Das ist so ein Gedankengebäude, das bei uns Deutschen ein bisschen schwierig ist, oder? Das kann ja nicht sein. Aber die Waffe Gottes ist mächtig, diese Festungen der Deutschen zu zerbrechen. Auch heute Morgen. Gehen wir schnell weiter, ist zu heiß. Manche reagieren mit Flucht, die beliebte Hasenfuß-Taktik. Hohe Anforderungen, Rückzug. Rückzug in Depression, Rückzug in Beleidigtsein, Rückzug auch in Krankheit. Es ist interessant, manchmal sind wir nur krank, weil wir keinen Bock drauf haben, keine Kraft haben, um den Anforderungen des Lebens entgegenzustehen. Und wir fliehen in Krankheit. Eine Menge Krankheit, nicht alle, bitte hört mich hier richtig, aber eine Menge Krankheiten haben wir nur, weil wir geflohen sind vor einer Situation, die uns zu schwer war. Und wir haben im Prinzip die Krankheit willkommen geheißen, weil sie es uns ermöglicht hat, auszusteigen. Als ich damals noch im Stahlbau gearbeitet habe, das war auch in vielen Tagen eine völlige Überforderung für mich. 14% der Belegschaft war ständig krank. Also eine sehr hohe Ausfallquote. 14%. Weil es einfach, es war brutal. Es war extremst herausfordernd. Und ich war noch jung bekehrt, bin zur Arbeit gefahren und dann fuhr ich an den Toren der Firma Krupp vorbei, sage, nee, heute gehe ich nicht. Herr, ich fühle mich so krank. Mein Magen und mein Kopf und nee. Und der Geist wurde sagt, geh. Dann bin ich auf der anderen Seite vorbeigefahren. Nein, Herr, nee, heute wirklich nicht, Herr, ich pack's wirklich nicht. Der Geist Gottes sagt, geh. Und es ging natürlich. Und interessanterweise, als ich dann ging, war ich auch nicht mehr krank. Ich fühlte keine Krankheit mehr. Und es war viele Mal so. Wie gesagt, nicht auf alle Situationen übertragen, aber manchmal ist es so, wir fliehen in Krankheit, weil wir den Anforderungen und Herausforderungen des Lebens nicht begegnen wollen oder fühlen, wir könnten ihnen nicht begegnen. Vielleicht, weil wir die Waffen Gottes nicht haben oder die Waffen Gottes nicht in Anwendung bringen. Manche reagieren mit Delegieren. Ja, ich habe ein Problem. Wer könnte das für mich erledigen? Und es ist okay, manchmal müssen wir es delegieren. Vor allem Dinge, die zu uns nicht gehören, müssen wir woanders hin delegieren. Dinge aber, die uns gegeben sind, die in unseren Verantwortungsbereich gehören, können wir erst delegieren, wenn wir es selbst gemacht haben. Delegiere niemals etwas, was in deinem Verantwortungsbereich ist, was du nicht selbst zuerst gemacht hast. Denn es könnte sein, du delegierst etwas weg aus reiner Furcht oder Überforderungsgefühl und es ist ein Bereich in deinem Leben, den du dann nie besetzt hast. Männer sind da auch oft sehr gut, an ihre Frauen zu delegieren. Frau, kannst du mal den Anruf machen? Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten gehen. Oder das Bankgespräch oder so, oder das schwierige Gespräch mit den Nachbarn. Oder. Deshalb ruft der Herr, Adam, wo bist du? Frauen sind schon da, die Männer musst du rufen. Wenn es um Verantwortung geht, in der Regel sind die Frauen schon da und die Männer musst du rufen. Und der Herr ruft die Männer in Verantwortung und sagt, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Verantwortungsbereich ein. Fliehe nicht vor hoher Anforderung, delegierst nicht irgendwo hin. Die Geschichte von Jakob wäre hier toll. Lässt sie selbst durch, wie Gott ihn zu dieser Verantwortlichkeit gebracht hat, wo er sonst immer alles wegdelegierte und versucht hat, ein leichteres Leben zu führen. Oder unsere Reaktion ist wie hier beim Volk Israel. Sie reagierten erst mit Kummer. Sie hörten das Wort des Herrn, hohe Anforderung, und sie reagierten mit Kummer. Warum bekümmert ihr euch, sagt Nehemia? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also er holt sie ab in der Situation. Stopp, hohe Anforderung, ihr reagiert mit Kummer, falsch. Wird euch erniedrigen, wird euch kaputt machen, zerstören. Ihr habt eine Waffe, die Waffe der Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also er holt sie direkt weg vom Kummer. Kennt ihr noch den Kummerkasten? Gibt es in manchen Betrieben, da kann man alles reinwerfen, was einen aufregt und was man anders haben will. Manche Menschen sind so wie ein Kummerkasten. Ja, die nehmen alle Probleme auf sich. Ja, nur immer rein mit bis sie völlig erdrückt sind und geschlagen durchs Leben gehen. Das ist keine gute Reaktion. Ich habe euch hier ein paar Textstellen, die man vielleicht schlecht lesen kann von hinten. Psalm 119, meine Seele verschmachtet vor Kummer. Also Kummer führt dazu, dass unsere Seele verschmachtet, wie dahin sieht. Im Kummer schwindet mein Leben dahin, jetzt wird es noch extremer. Sprüche 12, Kummer bedrückt das Herz des Menschen. Also die Bibel zeigt uns sehr deutlich auf, was Kummer tut mit uns. Wenn wir Kummer zulassen in unserem Leben, wird unsere Seele müde, schwach, abgeschlafft. Jetzt hast du keine Kraft mehr, die Anforderungen zu bewältigen, nicht mal das Maß der Verantwortung und der Herausforderung, was vorher noch der Fall war. Du wirst noch müder, noch schlaffer. So, Kummer ist nicht die richtige Art der Reaktion. Was ist die richtige Art? Wie wär's mit Freude? Wie wär's mit Freude? Kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Dass ihr seht, es ist nicht nur die eine Geschichte im Alten Testament, wo eine Ausgangssituation war, möchte ich euch noch zwei, drei andere in Erinnerung rufen. Jakobus zum Beispiel schreibt in seinem Brief an die verfolgte Gemeinde, schreibt er, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Ha, vielen Dank, Herr Jakobus. Der hat wahrscheinlich schon im Jenseits gelebt. Ja, völlig entrückt aus den Niedrigungen der Welt. Nein, er hat selbst gelitten. Er sagt, Leute, wenn wir in Anfechtung kommen, wenn es schwierig wird, wenn uns die Herausforderungen des Lebens zu ersticken drohen, wisst ihr, was die richtige Reaktion ist? Freut euch. Freut euch. Und man muss sich entscheiden für die Freude. Das ist im Imperativ, Befehlsform. Freut euch. Freut euch. Wenn ihr euch freut, dann werdet ihr in diesen Situationen der Anfechtung und Anfeindung siegreich bestehen können. Shakespeare hat mal gesagt, das ist jetzt nicht in der Bibel, um ernst zu sein, genügt Dummheit, während zur Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist. Denkt an Paulus. Er schreibt den Thessaloniker, seid alle Zeit fröhlich. Nun, das war die Gemeinde, aus der Paulus nach 3 Tagen schon fliehen musste, weil es eins auf die Mütze gab. Ja, er predigte das Evangelium, die Juden haben ihn beinahe gelyncht und er konnte gerade noch fliehen aus der Stadt. Nach 3 Tagen nur. Und dann schreibt er denen einen Brief, seid fröhlich, alle Zeit. Sagt, ja, vielen Dank Paulus, du bist ja weg. Ja, seid alle Zeit fröhlich. In dieser Situation, extremste Herausforderung, Anfeindung, die Waffe ist, seid fröhlich. Und ihr findet in den Schreiben des Paulus sehr häufig diese Aussage, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Das schreibt er, als er im Gefängnis sitzt. Die Freude ist eine geistliche Waffe, die in Anwendung gebracht wird. Ich zeige euch noch einen letzten Text aus dem Alten Testament nochmal. Habakuk, Kapitel 3. Brauchst du das gar nicht suchen. Habakuk, Kapitel 3. Der prophezeit eine sehr schwierige Zeit für Israel, was auf sie zukommen würde. Und sagt es im Namen des Herrn, da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaumes bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Die Steuern werden ständig zunehmen. Deutschland wird nicht Fußball-Weltmeister und so weiter. Das war Vers 17. Prophetisch. Vers 18. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in dem Gott meines Heils. Also sie sind alles so weggerückte Typen hier. Nein, sie reagieren, sie sagen, es wird ganz schwierig, es ist extrem schwierig und wir schauen den Dingen ins Auge. Wir müssen das nicht wegtun, so uns entheben, diesen Niedrigungen des Lebens. Nein, mittendrin. Mittendrin. Aber wie handle ich mittendrin? Ich werde mich freuen. Ich werde mich freuen in dem Herrn und ich werde fröhlich sein in dem Herrn, meinem Gott. Und ihr findet viele, viele, viele solche Textstellen im Alten und Neuen Testament, wo diese Waffe der Freude gezückt wird und sie in schwierigsten Situationen deshalb überleben konnten und weiterhin gestaltet haben. nicht gefangen waren in Gestrüpp der Sorge, der Angst und dergleichen mehr, sondern sie sind weiter in der Gestaltungsfreiheit geblieben. Ich habe hier einige Dinge aufgezeigt. Freude ist der Charakter des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nicht im Reich Gottes ist manchmal Freude, sondern der Charakter des Reiches Gottes ist unter anderem Freude. Wo Reich Gottes ist, ist Freude. Ich habe die Bibel nochmal durchgeschaut nach der Frage, einmal, lacht Gott? Die Sprinter sind unterwegs. Lacht Gott? Und es ist erstaunlich, wie häufig in der Bibel beschrieben wird, dass Gott lacht und dass Gott Freude hat. Aber ich habe keine einzige Stelle gefunden, die auch nur einen kleinsten Hinweis geliefert hätte, dass der Teufel was zu lachen hätte. Der hat nichts zu lachen. Im Himmel ist Freude die Fülle. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Das heißt, je näher du in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommst, desto mehr Freude erlebst du. Je weiter du weg bist von der Gegenwart Gottes, also Richtung Hölle, desto weniger Freude hast du. Und wie ist es nur in unsere Gedankenfestung gekommen, dass wir denken, Sünde ist Freude und Gottesdienst ist Trauer? Völlig verdrehtes Bild. Gedankenfestung. Gegenteil ist der Fall. Gottesdienst, den Herrn anzubeten, in der Gegenwart Gottes zu sein, ihn zu preisen, ihn zu schauen, ist Freude die Fülle. In der Sünde zu sein, dort wo der Teufel regiert, ist traurig ohne Ende. Und da hast du nichts zu lachen. Und auch hier nochmal, heute Tag des Lachens, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Also brauchen wir keinen indischen Yogi, der uns das verzapft. Das hat unser Salomo im Namen des Herrn schon vor tausenden von Jahren ins Wort Gottes geschrieben. Sagt, Leute, wenn ihr euch freut, es ist nicht nur für euren Geist, es ist nicht nur für eure Seele, es ist sogar auch für euren Leib Medizin. Ich hoffe, dass wir die 6 Minuten ein bisschen höher kriegen, indem wir diese Waffe der Freude anwenden. Und ich habe nochmal eine andere Übersetzung auch hier dazu geschrieben. Die Freude am Herrn, Nehemiah 8 von dem Text, wo wir ausgegangen sind, ist eure Burgfeste. Eine Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist eure Burgfeste. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild, weil es deutlich macht, bei all der Anforderungen, all der Anfeindung, all die Pfeile sozusagen der Angst und der Sorgen, die da auf uns abgeschossen werden und versuchen, unser Hirn und unsere Seele zu martern, wir sind geborgen in dieser Burgfeste der Freude. Wenn du dich freust am Herrn, dann ist es wie wenn ein Burgfeste um dich aufgebaut wird, wie ein Schutz. Und wenn dann diese hohen Anfeindungen kommen, diese Pfeile, die dich martern wollen, prallen sie an dieser Freude am Herrn ab. Eine wunderbare Waffe. Eine wunderbare Waffe. So, in den letzten paar Minuten werden wir noch ein bisschen praktischer. Richtig gewichten. Wie geht es nun im Alltag? Ein Text, der mir schon viele, viele Male geholfen hat, weil ich auch oft und sehr, sehr häufig in extrem hohen Herausforderungen bin und oft nicht weiß, Herr, wie soll ich das hinkriegen? Und die natürliche Reaktion ist dann Rückzug oder Leistung oder diese Dinge, die ich vorher angesprochen habe. Aber das hilft nicht wirklich weiter. Und er hat mir einen Text als Lebenspraxis sehr, sehr häufig schon geholfen in den vielen vergangenen Jahren. 2. Korinther 4, da schreibt Paulus, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Nun, Paulus, müsst ihr sehen, hat in diesem selben Brief alles aufgelistet, was er schon erlitten hat. Steinigungen, Schiffbrüche, Verfolgungen, eine ganze Horrorliste, wo keiner von uns mithalten kann. Und er sagt, diese Trübsal, die ich erlebe, ist zeitlich und leicht. Und im Satz vorher sagt er, deshalb werde ich nicht müde. Ich bin immer noch gut drauf. Ich, alter Knacker, bin immer noch frisch. Warum? Denn diese Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Warum? Das Sichtbare ist zeitlich, also vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So, wie geht jetzt der Trick? Paulus sagt nicht, es gibt keine Trübsal, es gibt keine Trübsal, es gibt kein Leiden, es gibt kein Leiden. Nein, ich habe Trübsal. Ich habe Trübsal. Der Kümmerling. Ja, es gibt Situationen, Kümmerling. Ich habe euch einen mitgebracht, vorher noch in der Tankstelle gekauft. Ja, Kümmerling. Das ist so die Zündkerze am Morgen, die manche Bauarbeiter und so brauchen. Martin, gell, so, ja, das, ja, die können erst arbeiten, wenn sie so eine Zündkerze intus haben. Also ich benutze es sonst nicht. Das ist nur Predigtmaterial. Also nicht das. Ich lasse es da vorne liegen. Also für wen es Versuchung ist, bitte bleibt von der Bühne weg. Kümmerling. So, der Kümmerling kommt in unser Leben. Wir haben Kummer. Wir haben Situationen, die uns beschweren, die uns Schwierigkeiten bereiten, die Trübsal sind. Und interessanterweise sagt Paulus gar nicht, ich kümmere mich jetzt darum, wie kriege ich das weg? Sondern er sagt, nein, ich gewichte um. Die Trübsal ist eigentlich leicht, wenn Folgendes passiert, wenn ich auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes gewichte. Die Herrlichkeit Gottes wiegt schwerer als die Kümmernisse des Lebens. Und er sagt, wenn ich mich ausrichte auf die Herrlichkeit Gottes, auf die gewichtige Herrlichkeit Gottes, die ewigen Dinge, die Dinge, die bleiben, wenn ich mich darauf konzentriere, wenn ich mich damit füttere, wenn ich das hineinziehe in mein Leben, ist das gewichtiger in meiner Seele, in meinem Inneren, als die Kümmernisse des Lebens. Obwohl sie noch da sind, spielen sie eine untergeordnete Rolle, was meine Befindlichkeit anbelangt. Ich reagiere nun nicht mehr aufgrund des Kümmernisses, sondern ich reagiere aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Das ist sein Trick. Und ich sage euch, es funktioniert. Aber man braucht viel, um es einzuüben. Ich trainiere immer noch. Das Gewicht der Herrlichkeit ist eine ganze Menge. Heute Thema Freude gehört auch mit in diese Kategorie. Das heißt, wenn ich in schwierigen Situationen bin, Kümmernis habe, dann lasst euch nicht verführen, auch nicht vom Gebet her verführen, dass eure ganze Gebetskraft sich darauf ausrichtet, wie kann ich das Zeug wegbeten. Das beschwert meistens nur noch mehr. Vater unser fängt an mit dem Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehen. Und dann kommt es hinein in unsere Lebenssituation. Aber dann hast du schon das Gewicht der Herrlichkeit Gottes aufgenommen in deinem Inneren. Und es wiegt schwer, denn es sind ewige Dinge, die nicht geklaut, gestohlen werden. Er sagt, die Trübsal, die zwar jetzt im Moment ganz laut schreit, ist doch nur einen kleinen Lebensabschnitt lang. Eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat, 2 Jahre, 3 Jahre. Aber die Herrlichkeit Gottes bleibt in Ewigkeit. Und in Bezug auf die Freude sind solche Dinge gemeint wie, bittet, so werdet ihr nehmen, Johannes 16, damit eure Freude vollkommen sei. Wenn wir nur bitten, dann werden wir, wie soll ich sagen, trübselig am ganzen Menschen. Es geht bitten und nehmen. Wenn wir etwas erbitten, dann lasst uns auch nehmen, was Gott uns gegeben hat. Und meistens mangels am Nehmen. Wenn du immer nur bittest und du nimmst nichts, dann ist es ein trostloses Leben. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Noch praktischer, die Gemeinde feiert. Apostelgeschichte 2, lesen wir eine ganze Menge von der jungen Gemeinde, wie sie gefeiert hat. Sie nahmen die Speisen ein mit Freuden. Das heißt, sie haben Gemeinde eben nicht nur gelebt, als eine Gottesdienstgemeinde, die nur miteinander angebetet hätte. Sondern es war eine Gemeinde, die miteinander gefeiert hat. Gemeinde ist nicht nur eine Sammlung von Beauftragten, die miteinander einen Auftrag auszuführen haben. Es ist auch nicht nur eine Sammlung von Menschen, die miteinander Gott anbeten und sonst nur ihren Rücken kennenlernen. sondern Gemeinde ist auch die Gemeinschaft des Feierns. Und wenn wir als Gemeinschaft nicht lernen zu feiern, wie soll dann die Waffe der Freude in Anwendung kommen? Sagt, jetzt wird es richtig schwierig, na lass uns erstmal richtig feiern. Ah, ich sehe schon, das ist für Deutsche schwierig. Aber sagt das Wort Gottes. Feiern, fröhlich sein, inmitten der Situation, ist meins ganz praktisch, so wie im Nehemia-Beispiel, eine Woche lang gegessen, getrunken, fröhlich gewesen den ganzen Tag. Und es baut dermaßen auf, dass du Kraft hast, aus dem heraus die Dinge des Alltags anzupacken. Es ist eben nicht irgendeine Freude, es ist die Freude am Herrn. Es ist die Freude unserer Erlösung. Es ist die Freude, das Glück, Jesus in unserer Mitte zu haben. Die Sammlung der Gemeinde, wenn sie feiert, ist die Sammlung um Jesus, der uns Wein und Brot zur Verfügung stellt, der sich selbst gegeben hat. Und deshalb ist es nicht die Freude an Wein, Weib und Gesang, sondern an Jesus, den Auferstandenen. Wobei Wein, Weib und Gesang auch okay sind. Einen letzten Text. Und dann komme ich in die Zielgerade, dass wir... Die Ältesten werden schon nervös. Jesaja 61. Ihr seht, wir haben viel Wort Gottes heute, aber das Wort Gottes ist die Nahrung. Und wir brauchen das Wort des Herrn. So, Jesaja 61, wieder so ein fröhlicher Text. Ich freue mich im Herrn. Vers 10. Ich freue mich im Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Ist doch interessant, dass es heißt, die Seele. Macht die Seele nicht kaputt. Die ist vom Herrn. Könnt ihr mich hören? Das freut mich sehr. Auch der Leib ist vom Herrn. Ich will fröhlich sein in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Welche Klamotten ziehst du morgens an? Der Herr stellt dir Kleider seiner Herrlichkeit zur Verfügung. Gerechtigkeit, Kopfschmuck, ein priesterlicher Kopfschmuck. Wie gehst du zu deiner Arbeit? Du bist ein königlicher Priester. Der Herr hat dich zu solchem gemacht. Einer, der da drin steht an seinem Arbeitsplatz als ein Repräsentant des Reiches Gottes. Und wenn er spricht, dann hört er der Himmel. Und wenn du deinen Kopfschmuck nicht aufhast, dann läufst du gebeugt. Wenn du aber ihn aufhast, kannst du nicht gebeugt laufen, sonst fällt der runter. Und du musst aufrecht gehen und sagen, nicht aus Stolz, sondern in dem Bewusstsein eines Berufenen, eines Gesandten, er hat mir angezogen. Und da kann ich es nicht einfach ausziehen und sagen, nö, ich bin nicht würdig. Er hat mir's angezogen. Diese Kleider des Heils, diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit Gottes, nicht die Trübsinnigkeit und die Depression und die Ängstlichkeit. Kleider des Heils hat er mir angezogen. Zieh sie an, nimm sie an, zieh sie nicht mehr aus. Kopfschmuck. Und für uns Männer ein bisschen schwierig. Auch mit Geschmeide hat er seine Braut ausgerüstet. Ich habe das erst so richtig verstanden, als wir es im Orient waren, Anfang Dezember. Und meine Frau sich einkleiden musste mit Ringen überall an allen Fingern. Warum? Sie ist das Wertvollste, was ich habe. Und das zeigt man im Orient. Kein Amen. Es ist so. Meine Frau ist das Wertvollste, was ich habe. Ja. Und das zeigt man. Und im Orient zeigt man das, indem man mit Kostbarkeiten sie bekleidet. Das Wertvollste, was der Vater des Himmels, was Jesus Christus, der Bräutigam hat, seid ihr, sind wir, die Braut. Und deshalb bekleidet er uns mit Geschmeide, mit Prunk. Er möchte zeigen, wie wertvoll wir ihm sind. Und er möchte es nicht nur dir im stillen Kämmerlein zeigen, sondern der Welt zeigen, das ist meine Braut. Und wenn wir diese Gewichte hineinnehmen in unser Inneres, dann wirst du sehen, wie leicht die Trübsal wird. Denn das ist so viel schwerer, so viel herrlicher, so viel gewichtiger und es ist etwas, was dir niemand jemals wieder nehmen kann. Es bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als wir Anfang Dezember in Jordanien waren, Winklers, Pretzkers und noch ein paar andere, und haben dort dienen dürfen bei Geschäftsleuten, muslimischen Geschäftsleuten. Und wir haben so ein bisschen wahrgenommen, so diese geistliche Atmosphäre von einem muslimischen Land. Das kann sehr bedrückend sein und hat sich sehr bedrückend ausgewirkt. Und der Missionar vor Ort, der Martin, also nicht der Martin Pretzker, ein anderer Martin vor Ort, der hat immer gelacht. Der hat immer gelacht, egal was war, lauthals gelacht. Dann hat Barbara gesagt, der Martin, der lacht alle Dämonen weg. Und das fand ich so passend, der Martin, der lacht alle Dämonen weg. Ich wünsche uns, ich wünsche euch, dass ihr aufsteht aus eurem Gestrüpp. Jesus ist zu euch gekommen. Wo immer ihr drin gefangen seid, wo immer ihr geflohen seid, was immer euch bindet, was immer euch hindert, es muss euch nicht hindern, was immer eure Gedankenfestungen sind, lacht in eurem Gefängnis von ganzem Herzen, lacht die Dämonen weg, lacht die Gefangenschaft weg, lacht die Angst weg, lacht die Sorge weg, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Lasst uns beten miteinander. Und ich möchte uns einladen und auch herausfordern, dass wir Jesus bewusst empfangen, dort, wo ich gerade bin. Du musst nicht ausbrechen erst, um Jesus begegnen zu können, sondern du darfst Jesus nur einladen. Jesus klopft an dein Gestrüpp, an deine Tür, dort, wo du bist, und er will zu dir hinein, um mit dir die Freiheit zu vergrößern. Und dass du rauskommst aus jeglicher Gefangenschaft und anfängst, dein Land weiter zu bebauen, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Dass diese Fruchtbarkeit, die Jesus in dein Leben hineingeschenkt hat, sichtbar wird.